Herzlich willkommen bei Angemischt, euer Podcast für Macher im Gartenlandschaftsbau. Mein Name ist Kevin, ich bin euer Host. Schön, dass ihr in die erste Folge von unserem neuen Galabau-Podcast reinhört. Mein erster Gast heute war der liebe Sebastian Quetsch, langjähriger Überkollege, erfahrener Gartenlandschaftsbaumeister, seit zig Jahren in der Branche unterwegs, kennt die Branche mit allen Facetten aus dem Vertrieb, aus der Praxis an der Baustelle, aus dem Produktmanagement. Wir hatten ein sehr kurzweiliges und spannendes Gespräch, wie ich finde, darüber, was die Branche so 2026 denn erwarten kann und was mit der Branche so passiert, wo die Reise eventuell hingeht, was sind Trends, was sind Entwicklungen, haben allerdings auch viele andere Themen angesprochen und finde, das war ein spannendes Gespräch mit vielen Einblicken. Außerdem erfahrt ihr am Ende, was war eigentlich Sebastian liebstes Objekt in all seiner ganzen Zeit in den verschiedenen Positionen im Galabau. Schön, dass ihr reinhört. Viel Spaß mit der ersten Folge und bis bald. Ja, hallo Sebastian. Danke, dass du heute unser erster Gast bist tatsächlich in unserem neuen Tuback-Podcast. Und vorgestellt habe ich dich ja gerade schon. Freuen uns sehr, heute dir ein bisschen darüber zu sprechen, was wir so im Galabau in der grünen Branche denn dieses Jahr zu erwarten haben. Wir hatten ja sehr spannende Jahre, die letzten 3-4 Jahre im Galabau. Dieses Jahr ist ja auch wieder ein interessantes Jahr vor uns, nicht zuletzt auch mit der Messe in Nürnberg im September. Und was erwartest du denn grob, was so dieses Jahr in unserer Branche so auf uns zukommt, vielleicht an Trends oder an neuen Ideen oder auch neue Ansätze?
Ja, hi Kevin. Erstmal danke für die Einladung und ja, freue ich mich heute, dich hier unterstützen zu können in deinem Podcast. Ja, was erwarte ich eigentlich dieses Jahr für den Galabau? Generell ist der Galabau ja nach wie vor recht stabil. Trotzdem würde ich sagen, werden wir jetzt in den nächsten Monaten oder auch in den nächsten Jahren, ich denke mal, erleben, dass der Galabau sich zunehmend wieder auf seine Kernkompetenzen besinnen wird und auch Themen, ich sag jetzt mal, wie Grünflächenpflege oder vegetationstechnische Arbeiten mit Sicherheit wieder in der Branche an Bedeutung gewinnen werden in den nächsten Monaten und Jahren. So würde ich jetzt einfach mal einsteigen. Da sehe ich im Prinzip schon die Zukunft der Branche. Da hat man sich im Prinzip wieder ja stärker oder mehr auch mit diesen Themen auseinandersetzt. Wir sehen es ja im Prinzip auch schon im Bereich der Dachbegrünung und Fassadenbegrünung, die ja immer wichtiger wird im Prinzip in der Branche. Und ich denke, der Trend wird sich da auch fortsetzen.
Also glaubst du, erwartest du schon, dass quasi die grüne Branche, wie man ja immer so schön sagt, quasi auch wieder grüner wird? Wir hatten ja einige Jahre, wo es sehr futuristisch war, sehr beton- oder sehr steinlastig und wo ja tatsächlich Bepflanzung oder Allgemeinbegrünung weniger eine Rolle gespielt hat und ja auch Galabauer sich sehr, sehr auf Verlegung oder mehr auch auf Gestaltung mit Stein konzentriert hatten. Also erwartest du schon, dass die Branche dahingehend auch wieder grüner wird, also dass sich der Trend noch mehr umkehrt vielleicht?
Ja, also da bin ich an für sich schon der festen Überzeugung, weil man darf halt im Prinzip eins nicht vergessen, in den ganzen Themen der Belagsarbeiten oder auch Oberflächenbefestigung ist der Galabauer halt irgendwo in der Vergleichbarkeit im Prinzip drin mit vielen oder mit einigen anderen Gewerken, vom Fliesenleger, Straßenbauer, Steinmetz bis hin zu Kleinstunternehmen, die teilweise Verlegearbeiten auch anbieten. Und ich glaube, der Gartenlandschaftsbau hat ein großes USP und ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Und das ist wirklich das Thema der Pflanze, der Flächenentsiegelung, der Flächenbegrünung, Entsiegelung des Wasserzurückhaltes gerade in städtischen Gebieten. Und ich gehe schon davon aus, dass einmal da die Nachfrage steigen wird, auch an Pflegedienstleistungen, und dass sich die Branche dahin wieder entwickeln wird. Ne? Weil wir wissen alle auch, wie wichtig so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und da muss man halt ganz klar sagen, das ist im Gartenlandschaftsbau wirklich das Thema der Grünflächen beziehungsweise Pflanzarbeiten, Einsacharbeiten. Da hat keine Branche so viel Know-how wie der Gartenlandschaftsbau.
Ja, das glaube ich auch. Ne? Also du hast ja natürlich jetzt auch schon, dass ja die richtigen Gala-Fachbetriebe, die Meisterbetriebe, sich da ja auch schon noch abheben, sage ich mal, von Marktbegleitern, die so klassisch eher aus dem Pflasterbau kommen, ne, also mehr aus dem Oberbelag kommen, dass sie sich ja schon auch in der Gestaltung von hochwertigen Gärten ja schon noch deutlich absetzen können, eben durch die Begrünung. Und es ist ja auch schon so, das ist zumindest mein Gefühl, ich weiß nicht, ob das bestätigst, aber dass die Kunden, die ja heute auch mehr Geld allgemein in den Garten und auch mehr Geld in die Gartengestaltung investieren, was ja nach wie vor so ist, dass das schon in denen natürlich die Kundschaft, die es auch dementsprechend kann, die also einen größeren Garten zur Verfügung hat, die überhaupt einen Garten zur Verfügung hat, was natürlich in urbanen Räumen wie in der Stadt natürlich nicht immer der Fall ist, natürlich auch bereit sind, mehr wieder dann auf Dinge wie diese Begrünung zu gehen. Und da heben sich natürlich Meister und Fachbetriebe natürlich deutlich ab, glaube ich, die da auch dementsprechend mehr Zeit wieder rein investieren können und mehr in die hochwertige Gestaltung gehen, wo natürlich dann auch Pflanzenbegrünung und allgemein Vegetation natürlich auch wieder mehr eine Rolle spielen kann.
Genau, also wird halt auch so sein, die Themen, wir haben gerade bei den Garten- und Landschaftsbauunternehmen ja im hochwertigen Bereich eine große Kundenzielgruppe, das ist ja im Prinzip die Ü60-Kundengruppe, die sich natürlich eine ganzheitliche Gartengestaltung auch einfordert, neben den Belagsarbeiten, aber auch Teich- oder Poolanlagen, spielt natürlich da auch die Bepflanzung eine sehr große Rolle. Und das sind natürlich auch im Prinzip nachher die Kunden, die da auch Pflegedienstleistungen und Instandhaltungsarbeiten nachher in Anspruch nehmen und sich halt auch wirklich über eine fachgerechte Unterhaltungspflege sozusagen freuen und auch gerne bereit sind dafür, zu bezahlen, ne? Und ich denke, da wird sich die ganze Branche auch hin entwickeln, ne? Jetzt aber auch im Kontext einmal der Privatkunden, aber natürlich auch im städtischen oder urbanen Kontext, wo ja auch der Anspruch sozusagen steigt, ne? Wir haben im Prinzip ja auch da in vielen Kommunen und Städten inzwischen hohe Anforderungen an die Grünflächenpflege. Wir haben verschiedene Städte, die da im Prinzip die komplexe, ich sag jetzt mal, Blühwiesenstrategien verfolgen, die besonderes Know-how erfordern. Und ich denke, da wird sich die Branche auch hin entwickeln. Und ja, da ist auch wieder Fachkenntnis dann in der grünen Richtung gefragt. Und ich denke, da ist der Galabau ganz gut aufgestellt mit seinem breiten Fachwissen. Man ist ja nach wie vor meiner Meinung nach einer der spezialisiertesten oder einer der komplexesten Branchen, die Landschaftsbau oder Gartenlandschaftsbauunternehmen bieten, natürlich eine unheimliche große Bandbreite. Ich sage jetzt mal von der Flächenverlegung an sich, Kevin, und das wissen wir ja halt im Prinzip auch, was das für ein komplexes Thema sein kann, ne, von der Bewegungsfuge bis hin natürlich auch zu sehr großen Plattenformaten, die natürlich auch immer wieder mit thermischen Spannungen dann sozusagen oder wo man immer wieder dann auch mit dem thermische Spannungen sozusagen konfrontiert ist, ne, bis hin zu Poolanlagen, Teich oder halt auch komplexen Baumpflegearbeiten. Das ist halt eine riesen Bandbreite, die Fachbetriebe inzwischen abdecken, ne? Und ich denke, da werden die halt auch zukünftig von profitieren, ne, von diesem breiten Portfolio.
Ganz klar, also das glaube ich auch, dass das definitiv jetzt auch noch mehr wieder Thema werden wird. Also das ist ja schon was man, glaube ich, auch schon die letzten ein, zwei Jahre wieder gemerkt hat, dass so ein bisschen der Trend da wieder eben mehr quasi ins Gestalterische geht und eben nicht nur quasi alles mit Meter 20 Keramik- oder Betonwerksteinplatten quasi zu versiegeln und dann außer einem Pool quasi gar nichts irgendwie an Gestaltung da drin zu haben. Das ist, glaube ich, schon ein Trend, der sich umkehrt. Wobei ich auch glaube, klar, ne, der Ü60-Kunde, also diese Generation Ü60, die natürlich sehr viel Geld rein investiert. Ich glaube aber schon auch, dass das ist so das, was ich, glaube ich, auch wahrnehme, dass auch vermehrt die Generation Neubau, klar, die natürlich auch in unserer Branche, also auch im Galabau natürlich in Stocken geraten ist aufgrund der ich sag mal, Konjunkturkrise die letzten 2-3 Jahre im Neubau, dass aber schon die Leute, die auch noch neu bauen, auch die jüngeren Leute, von Anfang an schon mehr Wert auf die Gestaltung halt legen. Also das ist, glaube ich, viel, viel mehr als noch vor 20 Jahren, als vielleicht ein Haus gebaut worden ist. Da wurde dann erstmal, mach mal Wiese und dann 10, 20, 8 und wenn es gestaltet werden sollte, dann war es halt Anthrazit und nicht grau. Ganz überspitzt gesagt. Und ich glaube schon, dass auch der Neubaukunde den es ja hoffentlich auch bald wieder vermehrt geben wird, den es natürlich letzten 2-3 Jahre weniger gab, schon auch von Anfang an mehr Wert auf die Gestaltung natürlich legt. Deswegen auch mehr Wert vielleicht auf die, ja, auf die Expertise eben von einem Fachbetrieb legt. Ne, das glaube ich schon, dass sich der Trend auch fortsetzen wird, weil der Garten halt immer mehr Lebensraum wird, auch für junge Leute, ne?
Absolut, absolut. Und ich denke auch, man merkt ja halt auch, wie der Garten als Wohnraum sozusagen sich etabliert hat, wo man jetzt wirklich sagt, okay, ich plane jetzt meinen Garten ähnlich wie ich meine Küche oder mein Wohnzimmer plane, plant man ja von vornherein im Prinzip mit, ja, sozusagen auch im Rahmen der Finanzierung und hat dann nachher natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Ne? Früher war der Garten ja sozusagen eher immer so ein Nebenprodukt, aber heute ist das ja wirklich schon ein fester Bestandteil von dem Gesamtkonzept Wohnen und von daher sehe ich dann auch schon so, dann auch da sich neue Chancen oder auch, ja, Potenziale gegeben werden, ne? Das wird durchaus so sein, ne? Und da sind wir natürlich, wenn wir jetzt da auch gerade sind, tatsächlich wieder bei den Themen sehr großformatige Belagselemente mit wenig Fugen, mit wenig, ja, ich sag jetzt mal, mit großen Flächen, teilweise sehr großen Flächen und großen Flächenformaten. Und da sehe ich halt auch schon so einen Riesentrend, der uns ja da nach wie vor begleitet, ne? Gerade im Bereich der Terrasse, da werden wir ja schon immer wieder mit immer größer werdenden Belagselementen konfrontiert. Ne? Ich sag mal, wo ich ja jetzt noch im Prinzip in der Ausbildung war, hat man ja schon eher in Richtung Polygonalplatte sozusagen sich bewegt oder hat auch mit kleinformatigen Belagsformaten gearbeitet, gerade im Außenbereich. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass wir im Prinzip da mit Plattenbelägen hantieren, die wir manuell schon gar nicht mehr bewegt kriegen und die wirklich sehr, sehr groß sind. Ne? Hat natürlich einmal den Vorteil, dass ich natürlich Sicherheit an der einen oder anderen Stelle durch so ein großes Belagselement in der Verlegeleistung vielleicht ein bisschen punkten kann, aber auf der anderen Seite natürlich mir viel, viel mehr Gedanken machen muss, wie ich so eine Fläche im Prinzip plane. Ne? Wie mache ich einen Verlegeplan? Wo plane ich Bewegungsfugen ein? Wie breit mache ich im Prinzip überhaupt die Fugen? Und womit fülle ich überhaupt die Fugen? Ne? Und da haben wir ja im Prinzip auch die Erfahrung gemacht, dass wir auch teilweise bei den ganz großen Plattenbelägen mit unseren starren Fugenbelägen an der einen oder anderen Stelle an unsere Grenzen kommen und es auch da durchaus Sinn macht, mit elastischen Fugen zu arbeiten. Ne? Einfach weil die thermischen Spannungen in den Flächen, je größer das Belagselement wird, zudem auch noch in der Regel ganz oft dunkle Beläge ausgesucht werden. Umso mehr müssen wir uns natürlich mit dem Thema Erwärmung der Belagselemente da oder der Flächenbeläge befassen. Ne?
Ganz klar, ne? Dann, das wäre ja auch, das ist auch ein Trend, den ich durchaus wahrnehme. Also es gibt durchaus, ich würde noch nicht sagen, viele Galabaubetriebe, aber es sind zumindest, sagen wir mal, es werden mehr Fachbetriebe, die durchaus hingehen und auch in der gebundenen Bauweise auf dauerflexible Fugen eben gehen. Also es ist jetzt mit Sicherheit noch nicht die Masse, auch aufgrund natürlich des hohen Preises, jetzt nicht mal nur vom Material, sondern eben auch vom, so natürlich auch vom Arbeitsaufwand, so eine 80 Quadratmeter Terrasse komplett flexibel zu verfugen. Aber es gibt auf jeden Fall mehr Betriebe, die das machen. Ich glaube, der Trend wird sich auch fortsetzen. Ich meine, so viel kann man, glaube ich, verraten. Da werden wir mit Tubak ja auch jetzt demnächst dann auch was liefern können, um auch diesem Markt eben gerecht zu werden. Ich glaube, es wird noch ein geringer Marktanteil bleiben, aber ich bin der festen Überzeugung, dass sich der Trend fortsetzen wird, also dass das auf jeden Fall noch mehr wird, einfach weil du eben eine höhere Sicherheit hast, eben in der einfach was Flankenabrisse, ne, Thema Flankenabrisse in der Keramik, immer noch ein großes Thema. Es wird halt immer mehr gebunden gebaut und verfugt mit Keramik, Gott sei Dank, ne, was immer mehr auch umsetzen, eben aufgrund der Langlebigkeit auch. Ich glaube, der Trend wird sich auch nur bedingt zurückfahren lassen und das wird sich, glaube ich, auch so fortsetzen. Und ich glaube, da wird eine dauerelastische Verfugung schon noch mehr werden. Zwar immer noch in der Nische, ne, es wird schon die normale Pflasterfuge, wird, glaube ich, seine Vormachtstellung da schon behalten, aber mehr werden wird's auf jeden Fall, da bin ich auch der festen Überzeugung.
Ja, das denke ich auch. Und ich, was ich halt jetzt auch oder was wir auch zunehmend beobachte oder jetzt auch gerade in den letzten, vor allen Dingen in den letzten 5-6 Jahren, ist natürlich auch der steigende Anspruch. Ne? Und ich meine, ich bin inzwischen sogar so weit, dass ich schon sagen würde, das ist noch nicht mal der Anspruch des Kunden, sondern ich erlebe halt vor allen Dingen bei den Fachbetrieben, die halt auch immer einen höheren Anspruch an sich selber auch haben und wirklich da makellose Arbeit sozusagen abliefern wollen. Und da finde ich eigentlich ganz toll. Ne? Also Verleger oder auch die Gartenbaubetriebe an sich, die sind unheimlich ehrgeizig. Die haben unheimlich hohen Qualitätsanspruch an sich selber. Und ich finde, das hat sich in den letzten 5 Jahren stark gewandelt. Also die sind immer strenger mit sich selber geworden. Die wollen immer ein immer besseres Ergebnis sozusagen für sich selber auch erzielen. Das sind solche Hightech-Baustoffe wie dann unsere neue Tubac-Flex-Fuge halt einfach auch erforderlich, um da mit den Anforderungen des Markts mitgehen zu können. Auch mit den Anforderungen der Verleger. Ne?
Ja, also das wäre man auf jeden Fall. Also die Verleger eignen sich immer mehr Know-how an. Also die Fachbetriebe eignen sich immer mehr das Ganze an, wissen auch, glaube ich, immer mehr um ihre Qualitäten und wissen auch immer mehr, eben das auch einzusetzen. Also man sieht es allein, glaube ich, in den letzten 2 Jahren. Ich glaube, auch das wird sich fortsetzen dieses Jahr, wie viele Verleger allein das Ganze auch bildtechnisch begleiten und eben auch, ich sag mal, marketingtechnisch für sich selber eben einsetzen auf Social Media und Instagram, wie viele Verleger da mittlerweile einfach aktiv sind, wie viele Galabau-Fachbetriebe da aktiv sind mittlerweile, ihre Arbeit eben auch zeigen, um eben auch der Zielgruppe, die dann einfach da ist, eben auch zu zeigen, was eben den Verleger eben auch abheben kann. Und ich glaube, das wird denen schon immer mehr bewusst, dass sie eben einfach eine Arbeit leisten, dass immer eine sehr hochwertige Arbeit ausgeführt wird, verlangt wird auch durch den Kunden. Der Kunde beschäftigt sich immer mehr damit, was ich erwarten kann als Bauherr und immer mehr damit auch, was erwartbar ist an Leistung, an Material und auch an Aufwand. Und das wissen die Verleger und deswegen werden hochwertige Produkte, ob jetzt eben für einen Unterbau in der Fuge oder dann eben auch im Oberbelag, wird das die Wertigkeit der Produkte, glaube ich, nicht mehr zurückfahren, sondern eher sich noch fortsetzen, dass einfach höherwertige Produkte mit einem extrem hohen technischen Know-how da immer gefragter werden.
Absolut. Und ich finde halt auch bemerkenswert, halt auch viele Betriebe, auch vor allem kleinere Unternehmen, wie du eben schon angesprochen hast, sind ja auch sehr offensiv bei Insta oder TikTok sozusagen unterwegs und gehen dann natürlich auch sozusagen in die Sichtbarkeit sozusagen. Ne? Also das heißt, die kriegen ja auch immer einen direkten Feedback. Ja. Ne? Und wenn ich jetzt sehe, wie professionell die teilweise schon da auftreten und die das ja auch teilweise sozusagen, sind ja nicht unbedingt immer riesengroße Betriebe, das sind ja halt auch teilweise, ich sag jetzt mal, kleinere Betriebe, wo der Chef abends selber noch sein Instagram-Profil betreut. Und die gehen ja im Prinzip auch in die direkte Konfrontation, einmal natürlich mit zukünftigen Kunden, aber auch mit Berufskollegen. Und wie ich sehe, wie die auch dann teilweise da kommunizieren und es wird ja auch nicht immer nur dort fair kommuniziert, finde ich das doch schon sehr beeindruckend, auf welchem Niveau da die Unternehmen rausgehen und mit wie viel Liebe zum Detail auch da sich bewegt wird bei Social Media. Und da finde ich gut, da finde ich auch eine gute Entwicklung. Und ich glaube, da ist der Galabau halt auch wieder relativ weit vorne, was dieses Medium dann auch angeht, insbesondere Instagram oder TikTok. Da sehe ich doch sehr viele Betriebe, die sich da tummeln und das auch zu ihrem eigenen Marketing sozusagen nutzen und darüber auch Kunden generieren. Ne?
Ja, komplett. Also die wissen schon immer mehr um ihre Qualitäten und diese Qualitäten auch einzusetzen und scheuen sich da, glaube ich, auch nicht vor Vergleichbarkeit oder vielleicht auch ein Stück weit vor Bewertung, sondern sind sich eben ihrer Qualität bewusst und wollen das eben auch ganz, ganz offensiv zeigen, fordern das natürlich aber auch von ihren Partnern ein. Also das ist auch das, was wir vermehrt, glaube ich, die letzten 2-3 Jahre merken und das setzt sich auch fort, dass eben die Beratung an wirklich hochwertigen, exklusiveren Gärten schon deutlich zunimmt und da eben auch die Qualitätsleistung eben, die wir als Industrie erbringen müssen oder auch der Baustoffhandel erbringen muss und dann auch natürlich die Produkte sowieso liefern müssen, dass der Anspruch natürlich dementsprechend mitwächst und auch nicht geringer wird, sondern eher mehr wird, ne, weil der Bauherr es eben einfordert und weil die Betriebe natürlich um ihre Qualität wissen und da natürlich dann auch an uns oder auch an den Handel dementsprechend dann einfach einen hohen Standard ansetzen und dem natürlich auch gerecht werden müssen.
Absolut, absolut. Ja, würde ich so unterschreiben. Ne? Aber da bist du aber auch wieder bei dem Thema, der Galabau, der ist halt da auch immer wieder innovativ und traut sich da auch immer wieder neue Wege zu gehen. Ne? Also ich finde das schon sehr bemerkenswert, die Marketingkonzepte, die da im Prinzip teilweise verfolgen Und ja, ich finde, da ist die Branche auf einem guten Weg. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für die Branche, ne? Also die scheut sich halt nie und hat sich auch nie vor Innovationen gescheut, ne? Also auch wie damals das Thema Keramik im Außenbereich oder Outdoor-Keramik aufkam, wo ja die ein oder andere Branche dann sozusagen gesagt hat, oh, um Gottes Willen, den Außenbereich, das mache ich nicht. Der Galabauer, und glaub mir, die haben teilweise viel Lehrgeld bezahlt, aber die haben sofort gesagt, wir machen das, die Terrasse, das ist unser Claim, den stecken wir für uns ab. Und den haben die halt, hat die Branche auch für sich erschlossen, wo die ein oder andere, der ein oder andere Partner oder ich sag jetzt mal konkurrierende Bereich sozusagen inzwischen groß guckt und gerne diesen Markt wieder zurück hätte, die der Galabauer da für sich erschlossen hat, ne? Also Outdoor-Keramik, die ersten Anfänge, wenn ich dran denke, erstmal lose Verlegung, die ersten Schritte, dann mit oder ohne Haftschlemme, wie auch immer, also mit oder ohne Bewegungsfugen, da haben einige Betriebe schon ordentlich Lehrgeld bezahlt, aber nichtsdestotrotz haben die immer im Prinzip den Mut sozusagen, solche Sachen auszuprobieren, sich daran zu wagen und dann halt auch für sich neue Geschäftsbereiche zu erschließen. Und deswegen ist der Bereich auch so, finde ich, gerade der Garten- und Landschaftsbau so einzigartig, ne? Ja, ne? Weil da eine unheimliche unternehmerische Mut auch dahinter steckt, sich immer wieder in neue Bereiche reinzubewegen.
Ja, da sprichst du ja auch genau das richtige Thema an. Also ich musste gerade so lachen, weil genau das war ja damals. Also als so die Autokeramik aufkam, irgendwo so 2009, 2010, 2011 rum, da war genau, als ich so ungefähr in der Branche angefangen habe. Und da war das ja genau das Thema. Das wollte ja erst keiner machen, ne? Der Fliesenleger hat gesagt, hau ab, was will ich hier mit einer Terrassenplatte, ne? Das ist keine Fliese, ist viel zu dick und da mache ich nicht. Ne? Der Galabauer war auch erst skeptisch, ne? Was soll ich denn auf einmal eine Fliese verlegen? Und keiner wusste erst. Und am Ende hat es aber der Galabau sich eben zu eigen gemacht und auch da, ne, wieder dann den Trend quasi mit aufgenommen und gesagt hat, ne, wir entwickeln uns dahin, haben natürlich Lehrgeld gezahlt, da wurde ja die wildesten Verlegemethoden probiert. Letzten Endes hat sich dann natürlich die gebundene Bauweise durchgesetzt, bis hin eben, dass dann der Galabau dann eben mit der ZDVW gebaut, dann eben auch das erste Regelwerk quasi ist, was das Ganze dann auch quasi über 10 Jahre später, dann 2022 auch quasi in der Verlegung dann auch mal zu Papier gebracht hat, die Outdoor-Keramik überhaupt mal geregelt hat, zeigt eben auch, dass das eben dann der Landschaftsbau eben ist, der das dann eben geprägt hat und da dann eben diesen Trend aufgenommen hat und auch stetig weiterentwickelt hat. Ne, es ist ja letzten Endes der Galabauer, der die Verlegung von Outdoor-Keramik dann auf das Niveau gebracht hat, wo wir heute sind und auch dafür gesorgt hat, dass du ja quasi mit einer Outdoor-Keramik heute quasi eine vollumfängliche Gestaltung im Garten machen kannst, bis hin zu Einfahrten, die dann mittlerweile gelegt werden können. Da war ja vor 10 Jahren noch nicht dran zu denken. Und das ist natürlich, spricht da auch wieder eben dafür, dass die Branche eben schon Innovationen und Trends erkennt, diese aufgreift und vor allem damit dann auch erfolgreich arbeiten und gestalten kann, ne?
Absolut. Und du hast es gerade angesprochen. Ich denke mal, gerade das Thema der ZDVW-Gebau, da hat die Galabau-Branche an sich oder auch die FLL natürlich auch wieder ihren Claim abgesteckt, hat da wirklich ein praktikables Regelwerk sozusagen geschaffen. Einmal ja 2013 in den ersten Steps, jetzt in der Wiederauflage 22 dann nochmal mit dem Thema Keramik sich noch weiter da im Prinzip präzisiert. Und da siehst du halt einfach, wie die Branche tickt, ne? Und einfach mit sehr viel Fachwissen da für sich ein Regelwerk definiert, wo man halt auch den Privatkunden nachher aufklären kann und wo man sich halt nachher auch selber rückversichern kann, wie man seine Arbeit im Prinzip ausführt. Und was wir jetzt ja auch noch erleben werden, ist ja auch, dass die ZDVW-Gebau zunehmend auch Einfluss auf die DIN 18318 nimmt, ja, und zunehmend auch in den Straßenbau sozusagen mit einfließt oder ich sage jetzt mal den Straßenbau mit beeinflusst, einfach weil die Herangehensweise einfach so, wie die Branche eigentlich im Garten- und Landschaftsbau ist, einfach praktikabel, unkompliziert, aber trotzdem konservativ und ich sage jetzt mal überlegt, an solche Themen ranzugehen. Und ja, für mich ist dann auch gerade das Thema ZDVG-Gebau oder auch generell auch verschiedene andere FLL-Richtlinien, die wir im Prinzip ja haben in der Branche. Sei es jetzt auch wieder das Thema Fassadensockelanschluss, wo wir ja jetzt einmal auch eine neue Richtlinie von der FLL haben. Ich sage jetzt mal, da waren unsere Kollegen ja auch teilweise dran mit beteiligt bei der Erarbeitung dann im Rahmen der Fassadensockel-Anschlussrichtlinie. Das sind ja Riesenthemen, die den Galabau beschäftigen, ja, und wo man wirklich sagen muss, okay, wir müssen da irgendwie was zu Papier bringen, damit man einmal sich selber natürlich absichert und halt auch vielleicht von den Erfahrungen von anderen profitiert. Und also da ist die Branche einfach hands-on und ich hoffe, dass die auch so bleibt, ne?
Ja, ich glaube, die Entwicklung wird sich schon fortsetzen. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall, was da Thema wird, was ich auch schon mal spoilern kann. Wir werden in den nächsten Folgen ja auch über unsere Akademie reden, wo wir das Thema auch ja durchaus bespielen und intensiv besprechen. Und da kann ich schon mal sagen, da werden wir in den nächsten Folgen auch nochmal drauf eingehen, auf unsere Akademie. Und ich glaube schon, dass diese positive Entwicklung sich da fortsetzen wird. Wir waren ja gerade auch schon eigentlich mit der Autokeramik bei Materialien. Da hätte ich nämlich auch mal den Einschub. Ich weiß nicht, ob du das teilst. Also mein Eindruck ist nämlich, also die Outdoor-Keramik war ja eigentlich so die letzten, ja, sagen wir mal 10 Jahre schon das extrem bestimmende Element, hat ja, ne, ich sag mal, vor allem im Bereich der Terrasse ja schon die klassische Betonwerkstein-Terrassenplatte und vor allem auch den Naturstein ordentlich Mark gekostet. Mein Eindruck ist, die letzten 1-2 Jahre, da würde mich jetzt mal interessieren, ob du den Eindruck bestätigst und ob du glaubst, dass es jetzt fortsetzen wird, dass der Naturstein sich so ein Stück weit so ein bisschen Markt zurückholt. Also wir bei Tubak spielen ja auch das Naturstein-Thema jetzt wieder ein bisschen intensiver. Und ich habe das Gefühl, dass sich da ein bisschen der Markt so ein Stück weit wieder verändert.
Ja, also ist tatsächlich so, der Bereich des Natursteins gewinnt wieder an Bedeutung. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Auf der einen Seite ist es natürlich so, ich sage jetzt mal, wenn wir in diesem hochwertigen Bereich sozusagen unterwegs sind, bei diesen hochwertigen Kunden, und da kennst du ja auch sozusagen mein Credo, also der Garten ist ja dann auch immer natürlich so ein bisschen ein Statussymbol und ist natürlich was anderes, wenn die im Prinzip da im Prinzip einen Natursteinbelag liegen haben, als wenn da eine Keramik liegt. Das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich sein, aber so ein Naturstein ist dann halt doch schon nochmal ein bisschen elitärer, nochmal ein bisschen besonderer. Einfach weil es aber ein Naturprodukt ist, ne, weil auch vielleicht in der Verlegung nochmal die eine oder andere Tücke vielleicht auch da nochmal mit sich bringt. Da sehe ich natürlich auch, wie du den Naturstein wirklich wieder im Kommen. Ne? Also Naturstein hat natürlich auch Vorteile im Gegensatz zu so einer Keramik. Ne? Also das muss man auch einfach so sagen. Da würde ich halt auch ähnlich einschätzen wie du. Ne? Nichtsdestotrotz würde ich sagen, bleibt der Keramikmarkt auch mehr oder weniger auch. Ja, ich will nicht sagen stabil, aber ich glaube, die sind nach wie vor noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau unterwegs. Ne? Weil ich sag mal, jetzt diese breite Fläche sozusagen, glaube ich, wenn ich so mitkriege, oder Alltagsgeschäft ist halt ganz oft immer noch Keramik. Ne? Aber, wie du richtig sagst, du hast halt inzwischen jetzt schon den einen oder anderen, der dann da auf seinen Porphyr besteht, ne? Oder dergleichen. Und oder auch, was wir jetzt natürlich auch erleben und was ich halt mega gut finde, ist halt, abgecycelte Materialien. Wir haben ja jetzt im Prinzip ganz oft, dass auch, ich sag mal, gebrauchtes Pflaster wiederverwendet wird. Ne? Das ist natürlich eine Sache, die finde ich mega gut. Da ist ja insbesondere das ganze Thema von Upcycling. Wir haben ja einige Partner, die sich ja auch mit dem Thema Upcycling beschäftigen, sprich die Steine sozusagen, gebrauchten Steine aufarbeiten, ne, die Köpfe abschneiden, wieder flammen sozusagen und da ganz tolle Belagselemente sozusagen schaffen. Da ist natürlich auch ein mega nachhaltiges Thema dann im Vergleich dann zu konventionellen Belagselementen. Ne? Und da bin ich ja auch Feuer und Flamme und da kann man auch ganz tolle Sachen machen mit Pflastersteinen, die vielleicht schon 100, 200 Jahre in irgendeiner Innenstadt rumgelegen haben. Und da bleibt der Wert halt einfach auch bestehen. Ne?
Ja, da erzählt es halt einfach, ne, da ist dann eben, wie du sagst, das dann euer Wohnstatussymbol. Ne? Also es kommt ja immer wieder vor, dass dann irgendwie gebrauchtes Naturstein, Pflaster, Altstadtpflaster, irgendwie, weiß ich nicht, aus der Kölner Innenstadt oder Hamburger Innenstadt oder Gott weiß wo, dann in hochwertige Gartenanlagen verbaut wird, einfach eben weil es natürlich auch was Besonderes ist zu erzählen, sage ich mal, wenn man mit seinem Grillabend da bei Freunden sitzt und sagen kann, ey, das Pflaster, wo wir da hinten vorhin drüber gelaufen sind oder hier auf meiner Terrasse drauf sitzen oder wie auch immer, das hat mal in der Kölner Altstadt gelegen oder hat mal in der und der City gelegen in Deutschland. Das ist natürlich eine Story, die du natürlich nur mit Naturstein schaffen kannst und natürlich auch eine Wertigkeit, die natürlich ein Stück weit Naturstein hat. Ich glaube auch, die Keramik wird ihren Markt behalten und eventuell sogar ausbauen, aber so trendtechnisch ist schon mein Gefühl, dass der Naturstein sich ein Stück weit einfach Markt zurückholt, weil schon viele mittlerweile erkennen, ob der Bauherren oder auch eben vor allem auch der Galabauer, halt einfach die Vorteile und auch einfach die Natürlichkeit und auch die Gestaltungsvielfalt, die einfach ein Naturstein natürlich mit sich bringt, natürlich schon, glaube ich, wieder mehr zu schätzen wissen. Natürlich die Keramik, natürlich Vorteile mit Sicherheit in der Robustheit und in der Pflege und alles, aber so in der Lebendigkeit, die so ein Garten auch mit sich bringen kann, natürlich der Naturstein da schon sich, glaube ich, sein Markt weiter behalten wird und ich glaube auch tendenziell eher wieder größer wird in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, als wie in den letzten 10 Jahren vielleicht, dass der Bohrmarkt verloren hat.
Ja, und du weißt ja gerade so, meine Liebe ist ja auch dann eher so im Pflasterbereich und ich denke halt auch da ist es halt so, gerade beim Natursteinpflaster, da kannst du halt auch nochmal handwerklich wirklich dann nochmal Akzente setzen, ne? Also ich sag jetzt mal, ein Pflasterer, der da einen sauberen Segmentbogen oder einen Spumverband sozusagen anlegt oder was wir jetzt natürlich auch zunehmend haben, Passé-Verbände. Ja, die Kollegen, die können sich dann natürlich auch nochmal ganz gezielt auch abheben, sozusagen wieder Alleinstellungsmerkmale schaffen, wieder ihren Betrieb irgendwo besonders machen und die Kollegen sind ja auch stolz. Also du siehst es halt auch bei Insta oder TikTok, wenn die Kollegen da ihre Pflasterflächen da hochladen und wirklich gerade das Thema so Passé-Verbände oder Segmentbögen. Du siehst ja halt auch im Prinzip direkt, ob einer das kann oder ob einer das nicht kann. Das ist ja sozusagen direkt ein Qualitätsmerkmal, ne? So ein sauber verlegter Segmentbogen, ne? Und deswegen wird das auch da wirklich, ist halt High-End und das ist halt wirklich eine richtige handwerkliche Leistung im Prinzip. Und auch da ist der Kunde natürlich nachher stolz, ne, wenn er da einen sauberen Segmentbogenverband sozusagen liegen hat und kann sagen, pass mal auf, das hier ist echte Handarbeit, das hier ist richtig was ganz Feines, ne? Und das hat auch nicht jeder, ne?
Ja, absolut. Erklär ruhig mal eben einen Passé-Verband, weil ich glaube, nicht jeder weiß, was das ist. Und wir wollen ja auch alle unsere Hörer mit abholen. Und du sagst ja auch, nicht jeder kann das natürlich auch legen. Das ist schon richtige, hochwertige Handwerksarbeit. Erklär mir ruhig mal aus, was ist so ein Passé-Verband? Was macht denn aus?
Ja, gut, ich sag mal so, da muss man natürlich immer ein bisschen unterscheiden. Das sind natürlich auch regionale Themen immer wieder, ne? Also wir haben regionale Passé-Verbände. In der Regel hast du im Prinzip 3 bis 5 verschiedene Steingrößen, die dann sozusagen in einem unregelmäßig, aber sich wiederkehrenden Bild sozusagen zusammengelegt werden. Natürlich mit möglichst wenig Kreuzfugen. Ursprünglich, oder mit Sicherheit einer der bekanntesten Verbände ist die Berliner Passé, ne? Die sozusagen, man kennt die in Berlin, ist ja dieses Städtebaukonzept, wo im Prinzip in der Mitte mal ein Streifen mit Platten verlegt ist und links und rechts sozusagen wird dann im Prinzip mit Natursteinpflaster beigearbeitet, sozusagen in der sogenannten Berliner Passe. Und das ist natürlich gerade, weil auch in Berlin viele Planungsbüros sozusagen sitzen in der Landschaftsarchitektur, hat dieser Verband sich natürlich geschafft, durch Deutschland durchzuentwickeln. Und den finden wir jetzt natürlich auch in anderen Regionen, ne? Also diese Unregelmäßigkeit und dass du halt keine durchgehenden Fugen hast. 3 bis 5 verschiedene Steingrößen, die dann sozusagen ja sauber im Prinzip verlegt werden ohne Kreuzfugen. Das ist sozusagen grob der Passé-Verband. Du hast starke regionale Unterschiede. Bei uns im Rheinland ist der Passé-Verband ja eigentlich oder war eigentlich kein Thema. Wir haben ja hier klassisch eigentlich eher, je nachdem, eher Segmentbögen, die sozusagen bei uns angewendet werden, ne? Weil wir natürlich auch in der Regel eine Basaltregion waren oder sind. Ne? Da ist der klassische Verband ja eigentlich ein Segmentbögen. Aber wie ich jetzt eben gesagt habe, durch diesen Kern der Planungsbüros in Berlin hatte der Verband durch Deutschland durchgeschafft und findet sich jetzt zum Beispiel im Prüm-Hahn-Platz wieder. Oder auch in Braubach sozusagen, wo wir Flächen damit gemacht haben. Ja, einfach, weil der Verband sich sozusagen gerade dieser Passé-Verband da etabliert hat. Ne? Und ist ja auch
nach.
Ja.
Ja, ich glaube, da war mal ein kleiner Ausflug, war auf jeden Fall mal, glaube ich, interessant zu hören, weil ich glaube, das wusste so nicht jeder. Zum Beispiel, dass das grundsätzlich aus Berlin kommt, das habe ich jetzt auch nochmal gelernt. Da haben wir auf jeden Fall nochmal, glaube ich, so ein bisschen.
Grundsätzlich nicht, aber ich sag mal, der bekannteste ist eigentlich die Berliner Passé. Ja, ja. Generell im Osten hast du auch nochmal verschiedene andere Passé-Verbände. Aber ich sag mal, du hast ja halt starke regionale Unterschiede, ne? Kann man
auf jeden Fall, glaube ich, nochmal spannend für viele zu hören, weil es eben auch, glaube ich, nicht sehr viele gibt, die sowas wirklich in der Hochwertigkeit handwerklich verlegen können und vielleicht ja auch für einige Betriebe nochmal interessant, sich da auch nochmal vielleicht weiterzuentwickeln, um da vielleicht auch nochmal einen Mehrwert zu schaffen, einfach um dem Kunden nochmal was bieten zu können, was mit Sicherheit nicht jeder Verleger bieten kann. Wir hatten auch am Anfang ja schon mal, wollen ja so ein bisschen, haben wir ja auch schon viel besprochen, wo eben so die Richtung hingehen kann in den nächsten Jahr oder in diesem Jahr und dann auch in den nächsten Jahren. Wir hatten vorhin ja auch schon mal die urbanen Räume in der Stadt angesprochen. Da hast du ja auch schon mal so das Wort Dachbegrünung, Fassadenbegrünung fallen lassen. Glaubst du, dass sich das auch noch mehr wird? Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das immer mehr noch Thema wird, dass eben auch in den dicht bebauten größeren Städten dann doch immer mehr begrünt wird und auch immer mehr auf Dächern, auf Dachterrassen, auf Balkonen auch immer mehr verlegt wird. Glaubst du, das wird sich weiter fortsetzen?
Ja, also ich bin mir zumindest sicher, dass diese Themen sich da, ich sag jetzt mal, noch weiter entwickeln werden und dass da noch mehr Bedarf entstehen wird. Naja, ich meine, wir haben verschiedene Themen. Wir haben einmal das Thema der Retentionsdächer, das Thema Wasser zurückzuhalten in der Stadt oder auch Wasser sozusagen nicht ungebremst in die Kanalisation reinzubringen. Ja, da gibt es ja auch schon verschiedene Systeme, nicht nur im Dachbereich, sondern auch im, ja, ich sag jetzt mal, erdberührten Bereich, wo man wirklich halt auch sagt, okay, wir müssen uns halt Gedanken machen, wenn wir jetzt hier im Prinzip große Niederschlagereignisse haben, wo kommen wir mit dem Wasser hin, wo können wir unser Wasser loswerden, ohne dass wir dann im Prinzip direkt in die Kanalisation rein führen, weil die Kanalisation dann irgendwann natürlich auch überlastet sein kann, ne? Und da hast du natürlich einmal den Raum des Daches, ne, Retentionsdach, da gibt es ganz tolle Konzepte. Und das wird halt immer wichtiger werden, ne? Und der andere Punkt ist natürlich auch das Thema, und wir kennen das auch von unseren Flächen in der gebundenen Bauweise, dass gerade diese Flächen im innerstädtischen Bereich sich natürlich extrem aufheizen, ne? Also wir haben da natürlich Riesenprobleme, dass sich die Flächen großflächig versiegelt werden und sich natürlich im Sommer gerade unheimlich erhitzen. Das hat natürlich auch tatsächlich wirtschaftliche Konsequenzen, weil du dadurch natürlich die Aufenthaltsqualität im städtischen Raum reduzierst, ne? Und jetzt weißt du natürlich, Kevin, haben wir natürlich einmal die Möglichkeit, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, planerisch, du kennst es, konstruktiv ist ja so ein klassisches Thema, so ein Fontänenfeld oder so ein Wasserspiel sozusagen mit einzuplanen und zu sagen, okay, lass uns hier die Temperatur runterkühlen. Da gibt es ja auch die eine oder andere Studie, die das im Prinzip belegt, dass man über so ein Fontänenfeld zum Beispiel im direkten Umkreis die Temperatur ein bisschen runterkühlen kann, die Aufenthaltsqualität somit verbessern kann. Jetzt ist das natürlich ein absolutes bautechnisches Skill. Viel wichtiger ist natürlich da, Grünflächen sozusagen vorzusehen, einzuplanen, die auch Bäume, Stadtbäume sozusagen, die auch da sozusagen nochmal die Temperatur regulieren in der Innenstadt, ne? Und wir sind mit unheimlich vielen Platzgestaltungen konfrontiert im urbanen Umfeld. Man wundert sich manchmal, der planerische Ansatz scheint oftmals die komplette Fläche zu versiegeln, aber du wirst einen großen Bedarf daran oder du siehst einen zunehmenden Bedarf an ausgleichenden Grünflächen, die einfach erforderlich sind. Also die brauchen halt einfach Pflanzflächen auf diesen Platzanlagen, die brauchen Stadtbäume, die brauchen ihre Bauweisen, ihre verschiedenen die Wurzelraumerweiterung und so weiter und so fort, einfach um da die Aufenthaltsqualität zu gewährleisten und auch kaufende Kunden in den Innenstadtbereich reinzukriegen und auch doch zu halten. Und da wird dieses Thema Grünflächen, Pflanzarbeiten, Baumpflege immer wichtiger werden, gerade im innerstädtischen Bereich, ne?
Ja, glaube ich definitiv, weil das ist ja was man durchaus wahrnimmt, dass eben auch bei der Gestaltung eben dann der Plätze, wo natürlich auch wir mit gebundener Bauweise viel beteiligt sind, schon immer mehr auch wieder begrünt wird. Hast recht, also die Fontänenfelder nehme ich da auch immer mehr wahr. Das ist auf jeden Fall, also da Wasser quasi mit reinzubringen. Ja, das sind dann allerdings ja leider ganz oft eben nicht so grüne Flächen, sage ich mal, sondern wirklich reine Wasserflächen. Aber ich glaube, das wird sich schon fortsetzen, auch bei den privaten Bauherren, die sich da, glaube ich, schon ihre Wohnungen und ihre Dachwohnungen schon auch mit den Flächen, die sie dann draußen haben, ob es der Balkon ist, ob es die Dachterrasse ist, ob es vielleicht auch irgendein Garagendach oder ähnliches, schon mehr begrünen wollen, um da auch einfach ein Stück weit Lebensqualität sich in der Stadt aufrechtzuerhalten wollen. Ich glaube, das ist ein unweigerlicher und auch sehr positiver Trend, den wir da, glaube ich, schon vermehrt uns darauf einstellen können und auch, glaube ich, die Galabauer in den städtischen Räumen sich in den nächsten Jahren immer mehr darauf einstellen werden.
Ja, und ich glaube, du siehst es auch, und da bist du halt auch wieder bei dem Alleinstellungsmerkmal vom Galabau, auch allein schon gedanklich, sich mit diesen Themen dann auseinanderzusetzen. Wie bringe ich Grün wieder in die Stadt rein? Auch da gibt es verschiedene Bauweisen. Auch ist da allein schon diese ganzen Themen der Baumpflanzung eine Wissenschaft im Prinzip für sich, aber unheimlich wichtig. Und da kann die Branche halt im Prinzip punkten. Und auch da geht es nachher darum, um die Pflege. Da fängt im Prinzip auch schon bei der Sortenwahl an. Da brauchst du ein gärtnerisches Grundverständnis. Und da findest du halt einfach im Garten- und Landschaftsbau, da findest du halt die Leute, die im Prinzip differenzieren können, welche Sorten kann ich jetzt hier im Prinzip verwenden. Welcher Wurzelraum steht mir zur Verfügung? Muss ich eine Wurzelraumerweiterung machen? Und welchen Platz habe ich im Prinzip an der Oberfläche für die Krone zur Verfügung? Da hast du halt schon eine sehr, sehr hohe Kompetenz, die du aber halt auch wirklich im Galabau findest. Einmal natürlich bei den Landschaftsarchitekten, aber auch bei den ausführenden Betrieben, die genau wissen, welche Bäume hier im Prinzip mit den Temperaturen zurechtkommen. Es gibt ja auch da verschiedene Empfehlungen, welche Bäume hier mit dem Klimawandel auch zurechtkommen. Und auch da ist wieder ein ganz eigenes Thema für sich. Und da sieht man halt im Prinzip schon, wie breit dieses ganze Thema Garten- und Landschaftsbau auch gefächert ist.
Ja, glaube ich definitiv auch. Ich glaube, man könnte wahrscheinlich noch ganze Stunden oder Folgen, glaube ich, mit dem Thema Gestaltung in urbanen Räumen füllen. Werden wir mit Sicherheit auch nochmal aufnehmen, das Thema in den nächsten Monaten, weil es eben unfassbar spannend ist, glaube ich, was da gerade in den urbanen Räumen so in der Gestaltung eben passiert, auch durch die öffentliche Hand und durch die Planung eben. Und ich glaube, das werden wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Ich würde dann, glaube ich, Richtung Ende kommen und wir haben da eine kleine Rubrik am Ende. Also wir haben jetzt schon die letzte über halbe Stunde schon gehört, wie aktiv du ja in der Verlegung warst als gelernter Gartenanschlussmeister eben, aber auch, dass du ja schon Objekte dann eben vertriebseitig mit Tubak begleitet hast. Was war denn so für dich dein spannendstes Objekt oder Projekt, was du so in deiner Zeit in der Galabau-Branche begleitet hast? Gab es da ja was, was dir besonders hängen geblieben ist?
Also ich glaube, ich habe zwei Projekte. Also eins ist mir natürlich eins meiner Lieblingsprojekte ist natürlich Prüm-Hahn-Platz, welches ja einer meiner ersten Projekte sozusagen war, die ich vertrieblich mit Tubak begleiten durfte. Und das ist halt auch nach wie vor eins meiner Lieblingsprojekte und natürlich auch das Projekt, was mir natürlich am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil natürlich einmal das erste war, welches ich projektmäßig betreut habe. Weil natürlich auch direkt bei mir vor der Haustür ist, ne? Und ich sozusagen sehr oft da drüber gehe und mich halt tatsächlich wirklich immer wieder nicht nur an unseren Flächen erfreuen kann, sondern also an den Flächen, die wir begleitet haben oder an dem Fontänenfeld auch, welches da ja auch mit uns unter unserer Regie oder unter unserer Begleitung sozusagen gebaut worden ist, sondern auch über das gesamte planerische Konzept mich irgendwie auch da erfreuen kann, ne? Ja, und natürlich ein schönes Projekt ist natürlich Monschau Ruhrsammler, wo wir halt wirklich da, wie wir eben schon mal angesprochen haben, den ganzen Pflasterbelag sozusagen recycelt hat sozusagen, also wirklich klassisches Urban Mining. Da wurde in Monschau ja der vorhandene Pflasterbelag sozusagen ausgebaggert. Da wurden die Köpfe ja im Prinzip dann barrierefrei von der Firma Naumann aufgearbeitet und dann wurde der ganze Belag ja wieder eingebaut in gebundener Bauweise, auch in der Schweizer Bauweise. Und das ist mit Sicherheit eins der schönsten Projekte auch, die Innenstadt von Monschau, die ich hier bei der Tubak auch begleiten dürfte. Also ich würde sagen, zwei ist einmal Handplatz Brüm und einmal Ruhrsammler Monschau. Das waren im Prinzip die schönsten Projekte, die ich hier begleiten durfte und die auch wirklich ja, bei mir hängen bleiben werden.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend und ich weiß ja nicht, vielleicht haben wir den einen oder anderen Hörer da aus der Ecke, der sich das Ganze vielleicht ja auch mal vor Ort angucken möchte, wo du und wo wir dann ja als Tubak da auch beteiligt waren und natürlich auch, was da in der gebundenen Bauweise dann eben nachhaltig auch geschaffen worden ist.
Aber Kevin, wenn ich jetzt dich noch haue, dann will ich auch jetzt wissen, welches war denn dein Lieblings?
Ach so.
dann würde ich mir direkt entgegenstellen.
Also ich glaube, ich habe ein Lieblingsobjekt beziehungsweise in zwei Teilabschnitte eigentlich eingeteilt. Das ist, glaube ich, das Kölner Rheinufer, was ich in meiner Anfangszeit bei Tubak mitbegleiten durfte und dann am Ende ja in der Kragplatte dann in Köln geendet ist. Zum einen, weil ich die Stadt Köln schon sehr mag und auch sehr oft in Köln bin, einfach weil wir da auch mit unserem Partner gut hier zusammen und mit den Verarbeitern der Stadt Hand in Hand wirklich eine, glaube ich, sehr, sehr tolle, nachhaltige Bauweise mit Naturstein geschaffen haben. Und weil es halt einfach sehr, sehr schön ist, wenn man da direkt in Köln am Rhein, jetzt gerade wo das Wetter besser ist, regelmäßig drüber läuft und dann einfach sieht, dass man da beteiligt sein durfte. Das ist so das, was für mich da heraussticht, ja.
Und auch natürlich ein Stein sozusagen, der bei uns ja auch aus der direkten Nachbarschaft kommt, sozusagen mit Mendiger Basalt.
Ja.
Und ist ja Plattenbelag, ne? Ist natürlich auch ein wunderschöner Naturstein, der da sozusagen eingesetzt worden ist, ne?
Ja, absolut. Cool. Also sieht auch, die Fläche sieht auf jeden Fall toll aus. Also wer da mal in Köln ist jetzt im Frühjahr oder Sommer, wenn das Wetter gut ist und da zwischen der Deutzer Brücke oder hinter der Deutzer Brücke noch bis hin zum Schokoladenmuseum unterwegs ist, kann sich da gerne ein Bild mal von machen. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, das zu begleiten und ist, glaube ich, ein tolles Objekt gewesen. Ich glaube, das war schon natürlich mit anderen tollen Objekten, aber das schon was für mich so ein bisschen heraussticht.
Ja, cool.
Ne? Und was auch großen Spaß gemacht hat, ist auf jeden Fall das Gespräch mit dir. Und ja, vielen Dank, dass du quasi heute mein erster Gast warst in unserem Podcast, der ja dann jetzt auch regelmäßig rauskommt. Ich glaube, wir haben heute viel mehr Themen angesprochen als nur Trends und Innovationen, die uns vielleicht in den nächsten Jahren erwarten. Und ich glaube, viele von den Themen werden wir auch in den nächsten Monaten noch ausführlicher besprechen. Und man hat auf jeden Fall gemerkt, wie du auch für die Branche brennst und welchen Spaß dir das macht. Und deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke, dass du heute unser und mein erster Gast warst.
Ja, sehr gerne, Kevin. Hat mir viel Spaß gemacht.
Vielen Dank. Mach's gut.
Mach's gut. Ciao, Kevin. Ja?